Zum allerletzten Mal wünsche ich jetzt Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht.
Als Mr. Tagesthemen ist Ulrich Wickert berühmt geworden in Deutschland. Als Frankreich-Experte erklärt er uns bis heute unermüdlich Politik und Gesellschaft in unserem Nachbarland. In vertraulichen Gesprächen mit hohen Politikern, im Fernsehen als Experte, als Buchautor oder heute bei uns im Podcast. Folge 69 von Frankophil mit dem Frankreich-Erklärer Ulrich Wickert. Am Mikrofon ist Andreas Noll.
In den letzten 7 Jahren haben Sie allerlei Heiteres und Ernstes von mir aus Paris gesehen. Ernst wird es den Franzosen, wenn sie um ihre Tradition fürchten müssen, dann kämpfen sie gegen den Staat, der daraufhin häufig zurücksteckt. Heiter gehen sie mit dem ewig Weiblichen um, ohne gleich fürchten zu müssen, als Sexisten verschrien zu werden. Und drüber thront stets die hohe Politik.
Im Mai 1991 schickte Frankreich-Korrespondent Ulrich Wickert seinen letzten Beitrag aus Paris, um wenig später die Moderation der Tagesthemen aus Hamburg zu übernehmen. Bis er sich von dort 2006 in den Ruhestand verabschiedet hat. Aber nur als Moderator. Als Frankreich-Experte ist Ulrich Wickert bis heute nicht wegzudenken aus der deutschen Medienlandschaft. Wann immer im Nachbarland gewählt wird, Ulrich Wickert ist zur Stelle und ordnet ein.
Bei uns ist nach wie vor im Studio Ulrich Wickert, langjähriger Korrespondent der ARD in Paris. Ja, da hat sich ein junger Außenseiter gegen alle etablierten Parteien durchgesetzt. Was ist das für ein Mensch, den die Franzosen sich da zu ihrem neuen Präsidenten gewählt haben?
Er hat sich ja durchgesetzt, weil er Glück gehabt hat.
Über alle Wahlen seit Pompidou hat Ulrich Wickert, der in Paris einen Teil seiner Schulzeit verbracht hat, für das Fernsehen berichtet. Und er hat Zugang bekommen zu den Mächtigen wie kein anderer deutscher Journalist. Unzählige Anekdoten aus diesen Begegnungen hat er in seinen Büchern verarbeitet. Der amtierende Botschafter Frankreichs in Berlin, François Delattre, sagte vor wenigen Tagen als Laudator bei einer Preisverleihung für Ulrich Wickert in Fulda: Ulrich Wickert kennt die Franzosen besser als die Franzosen sich selbst. Gerade hat Ulrich Wickert sein neues Buch über Frankreich veröffentlicht. Heute ist er bei uns zu Gast im Podcast. Herr Wickert, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen, darum geht es in Ihrem Buch Salut les amis, meine Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. Ich möchte unser Gespräch heute gerne mit einem historischen Ereignis beginnen, das in der deutsch-französischen Erinnerungskultur zentral ist, nämlich der Händedruck zwischen Präsident François Mitterrand und Helmut Kohl in Verdun am 22. September 1984, also fast auf den Tag genau vor 40 Jahren. Man kann sich diese Gedenkzeremonie heute noch im Internet anschauen. Leider nicht Ihren Bericht von der Tagesschau, aber die Reportage des französischen Kollegen. Das ist eine sehr gedrückte Stimmung damals, an diesem 22. September. Der Himmel ist dunkel, es regnet, die Staatsmänner schauen sehr ernst. Dann werden deutsche und französische Totenlieder gespielt von einer Militärkapelle. Und dann folgt die deutsche Nationalhymne, inklusive historischem Fauxpas des französischen Reporters.
L'hymne de la République fédérale allemande, le Deutschland über alles.
Die deutsche Nationalhymne, fast 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nennt der Reporter noch Deutschland über alles. Aber das ist an diesem Tag nur eine Randnotiz, denn nach der deutschen Nationalhymne folgt die Marseillaise. Und unmittelbar davor reichen sich beide Politiker die Hand.
Le président Mitterrand et le chancelier Kohl qui se serrent la main pendant la Marseillaise.
Und sie halten sich fest bis zum letzten Ton der Marseillaise. Vom ergreifendsten Bild der Zeremonie an diesem Tag spricht der französische Reporter unmittelbar danach und vermutet, dass die deutsche Nationalhymne damit wohl zum ersten Mal in der Geschichte in Verdun zu hören war.
L'image probablement la plus poignante de cette cérémonie, le président Mitterrand et le chancelier Kohl se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise, après que le Deutschland über alles ait retenti sur ces lieux historiques. Je crois que c'est la première fois que l'hymne allemand était joué à Verdun. Une poignée de main, 25 ans après les accords conclus entre le général de Gaulle et M. Konrad Adenauer, qui scellait la réconciliation franco-allemande.
Herr Wickert, Sie haben von diesem Tag, das schreiben Sie in Ihrem Buch, einen 7-Minuten-Beitrag für die Tagesschau produziert. Die Tagesschau ohne Wetter, das muss man wissen, ist ja weniger als 14 Minuten lang. Der längste Tagesschau-Bericht Ihrer Laufbahn, schreiben Sie. Üblich sind eher 90 Sekunden gewesen. War Ihnen damals in Verdun sofort klar, dass das ein historischer Moment ist? Ein Handschlag, der bleibt und kein Augenblick, der vergeht, wie Sie es in Ihrem Buch formulieren?
Ich glaube, das war jedem klar, denn man muss sich diese Szene vorstellen. Wissen Sie, es ist auch noch ein richtig trauriges Wetter. Und dann stehen da diese beiden Männer vor einem Sarg mit den Fahnen von beiden Ländern geschmückt. Und es spielt zuerst einmal, bevor die Nationalhymnen kommen, die Totenklage mit der Fanfare. Und das ist schon etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Und dann jeder, der da steht, weiß ja, was da ist. Douaumont ist ein Gräberfeld von 130.000 Gebeinen von Deutschen und Franzosen, die man im Massengrab beerdigt hat, weil man die nicht mehr unterscheiden konnte, wer was war. Und das war schon etwas ganz Besonderes. Und das führte ja auch dazu, dass die Tagesschau, ich glaube, auf einen etwas höheren Wink hin aus dem Programm gesagt hat, jetzt soll der das so lang machen, wie es sein muss.
Herr Wickert, Sie haben später sowohl mit Bundeskanzler Kohl als auch mit Präsident Mitterrand über diesen Händedruck gesprochen und Kohl sagte dann unter anderem später Folgendes.
Wir sind nach Verdun gegangen, François Mitterrand und ich, weil ich oft über diese Geschichte mit ihm geredet habe und weil er ja im Juni 40 als junger Sergeant der französischen Armee dort verwundet wurde und in Gefangenschaft geriet.
Wie wichtig war dieses Treffen mit Mitterrand für die spätere Zusammenarbeit der beiden, für das Vertrauen, das ja zu Beginn, Sie schreiben das, zu Beginn von Kohls Kanzlerschaft nicht so groß war?
Es kam ja zu dem Treffen im September 1984, weil Helmut Kohl nicht eingeladen war zur 40-Jahr-Feier der alliierten Landung in der Normandie. Da kamen Reagan, der amerikanische Präsident, die englische Königin und weiß der Teufel, welche Staatsmänner von den 20 Nationen, die an der internationalen Landung teilgenommen hatten. Aber Kohl war nicht eingeladen worden, weil nämlich Deutschland noch geteilt war. Dann haben die Franzosen gesagt, wenn wir Kohl einladen, müssen wir den Honecker einladen. Das bitteschön wollen wir nun doch nicht. Und der Kohl war dann ein bisschen mürrisch darüber. Und dann hat der Mitterrand gesagt, also pass auf, im September gibt es diese andere Geschichte, dann machen wir das. Und Mitterrand ist ein Mensch gewesen, der unglaublich historisch gedacht hat. Da hat er, glaube ich, dann das Richtige getroffen, dass er eben mit Kohl auf einen deutschen Soldatenfriedhof zuerst mal gegangen ist. Es war ja ein ganzer Tag von verschiedenen Ereignissen und das Ende dann auf dem großen Gräberfeld von Douaumont mit diesem Handschlag. Und ich habe ja dann Mitterrand auch danach gefragt, wie es dazu kam, weil viele Leute hinterher ja gesagt haben, ach, das war inszeniert. Und er sagte, nein, das war nicht inszeniert, sondern ich wollte aus meiner Vereinsamung heraustreten, sagte er. Und da habe ich dem Kohl die Hand hingestreckt. Und Kohl selber hat mir auch mal gesagt, ich war so dankbar, dass ich diese Hand ergreifen konnte. Und wenn man sich die Bilder genau anguckt, ist es interessant. Mitterrand guckt weiter geradeaus und Kohl irgendwie dankbar zu Mitterrand rüber.
Stichwort D-Day, wo der Kanzler Vaucouleurs eben 1984 nicht eingeladen wurde. In Ihrem Buch erwähnen Sie dann auch weitere symbolische Gesten zwischen deutschen und französischen Staatsmännern. Gerhard Schröder nimmt dann tatsächlich als erster Kanzler an den Erinnerungsfeierlichkeiten zum D-Day teil. 2004, das nächste oder übernächste Runde Jubiläum war das. 2009 ist dann Kanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal bei den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs dabei, als erster Kanzler, als erste Kanzlerin. Aber irgendwie bleiben es, wenn ich Sie da nochmal zitieren darf, Augenblicke, die vergehen. Man hat einfach, zumindest ging mir das so, nicht mit diesen Kloß im Hals wie bei Adenauer, de Gaulle oder eben Kohl, Mitterrand. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das ist einfach eine Frage der Gewohnheit. Also, dass man plötzlich weiß, es ist immer wieder so. Interessanterweise hat Chirac den deutschen Bundeskanzler Schröder, der gerade im Herbst 98 gewählt worden war zum Kanzler, eingeladen zum Ende des Ersten Weltkriegsfeier. Also das ist ja immer der 11. November. Und da hat Schröder abgesagt, er hat gesagt, wir sind noch nicht so weit. Und das finde ich ganz interessant. Als Schröder dann 2004 bei den Veranstaltungen in der Normandie war, wurde das auch ein besonderer Moment zwischen Schröder und Chirac, wo die dann auch einen gemeinsamen Auftritt hatten und wo Chirac dann auch an Schröders Vater erinnert hat, den der Schröder ja nie kennengelernt hat, der ja in Rumänien gefallen ist und dort beerdigt wurde. Und das hat Schröder ja auch erst erfahren, nachdem er Kanzler war. Also das sind so Momente, die dann immer wieder kommen. Es ist ja so gewesen, dass zum Beispiel Gauck, als er Bundespräsident war, ist er nach Oradour gefahren, diesen Ort, den die Waffen-SS verwüstet hat und wo sie alle Leute erschossen haben. Und da ist ja jetzt auch Steinmeier jetzt auch in diesem Sommer gewesen.
2016, genau 100 Jahre nach der Schlacht von Verdun, dieser wirklich verlustreichen Schlacht, dieser Knochenmühle, so wird sie ja genannt, in Verdun gab es eine Neuauflage sozusagen dieses deutsch-französischen Treffens. Diesmal reisten eben Merkel und der damalige Präsident François Hollande zu den Schlachtfeldern. In Szene gesetzt wurden die Feierlichkeiten dann auf Wunsch des französischen Präsidenten vom deutschen Regisseur Volker Schlöndorff. Viele Jugendliche nahmen dann an der Inszenierung teil. Das war sozusagen ein Gegenentwurf zu diesem September 1984, Kohl, Mitterrand. Ein Rapper sollte sogar am Abend in Verdun ein Konzert geben. Dazu kam es dann nicht. Herr Wickert, Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie Sie von deutschen und französischen Politikern immer wieder um Rat gefragt werden. Welche Symbole, was man machen kann in den deutsch-französischen Beziehungen. Bundespräsident Richard von Weizsäcker haben Sie von bestimmten Vorhaben bei seinem Besuch, Staatsbesuch in Frankreich, bewusst abgeraten. Was denken Sie über das Thema symbolische Gesten für die heutige Politikergeneration im Hinblick auf Frankreich? Sollte man da jetzt darauf verzichten? Hat sich das überlebt oder kann man da immer noch was finden?
Ich glaube, dass wir inzwischen ja über die Zeit der Kriege hinweg sind. Und dass mit Kohl und Mitterrand ein ganz wichtiger Schritt gemacht worden ist, dann, dass diese, wie ich sagen würde, kleineren Schritte, wie Oradour ja nochmal gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir uns zu den Taten bekennen, dass die Franzosen das auch akzeptieren. Und wie wichtig es ist, dass wir zeigen, wir stehen zu der Schuld dieser Taten. Aber ich glaube nicht, dass man solch eine große Geste wie zwischen Mitterrand und Kohl nochmal wiederholen kann.
Besuch der Schlachtfelder der Vergangenheit, Erinnerung an die Opfer deutsch-französischer Kriege oder auch an Kriegsverbrechen. Sie haben es gerade erwähnt, wie in diesem Jahr eben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in Oradour-sur-Glane war mit Staatspräsident Emmanuel Macron. Das ist tatsächlich ja eine Konstante der deutsch-französischen Verständigung. Es gibt aber noch eine andere Konstante und das ist die Rede in der Sprache des anderen. Charles de Gaulle, der bei der Schlacht um Verdun 1916 ja schwer verwundet worden war, hat diese Tradition begründet, glaube ich, kann man sagen, bei seinem triumphalen Deutschlandbesuch 1962.
Wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, dass ich für ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege.
Der damalige Dolmetscher von Konrad Adenauer, der hat mir in einem Interview mal erzählt, Charles de Gaulle habe diese Reden auswendig gelernt auf Deutsch, weil er so eitel war, dass er keine Brille tragen wollte und deswegen den Text nicht lesen konnte. So, dass französische Präsidenten dann deutsche Worte in ihre Reden einflechten, hat seitdem Tradition. Das hat praktisch jeder versucht. Kein anderer Präsident hat dann aber davon so viel Gebrauch gemacht, wie der aktuelle, wie Emmanuel Macron. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir darüber auch mit seinem aktuellen Deutschlehrer, der ihn dafür trainiert. Hören wir uns einen Ausschnitt aus seiner Rede in Dresden an, beim Staatsbesuch in diesem Jahr.
Unsere beiden Länder stehen vor großen Herausforderungen, die uns entstiegen. Klimawandel, Polarisierung der Gesellschaft, ein Erstarken der Extreme, wie der Krieg aus unserem Kontinent, Angriffe auf unsere Demokratie. Bei all diesen Veränderungen gibt es aber eine Konstante, die deutsch-französische Freundschaft.
Herr Wickert, Macron hat im Bundestag vorher schon einmal bei einer Rede von der Liebe zu Deutschland gesprochen. Trotzdem gelingt es ihm ja irgendwie nicht, das schreiben Sie auch im Buch, ein ähnliches Vertrauensverhältnis zur deutschen Kanzlerin damals in seinen ersten Jahren oder zum deutschen Kanzler Olaf Scholz eben jetzt aufzubauen, wie die großen Vorgängerpaare. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Warum läuft das nicht?
Ich will vielleicht noch mal kurz zu der Rede von Macron auf Deutsch in Dresden etwas sagen. Das war sozusagen eine Wiederholung der Rede, die de Gaulle im September 62 an die deutsche Jugend gehalten hat in Ludwigsburg und der damals eine unglaubliche Bedeutung bekommen hat, weil er den jungen Menschen gesagt hat, ihr seid die Kinder eines großen Volkes. Das heißt, man muss sich das vorstellen, das war 17 Jahre nach Kriegsende, also zu einer Zeit, wo der Krieg noch unglaublich präsent war. Und jetzt hat Macron, der in vielen Dingen sehr gaullistisch ist, das wieder aufgenommen, dass er gesagt hat, wie de Gaulle damals, wie ich jetzt hier zur deutschen oder europäischen Jugend reden, zum großen Teil auch auf Deutsch. Und wenn ich mir jetzt angucke, die ganze Geschichte der Präsidenten und Kanzler und der Verhältnisse zueinander, so erleben wir immer wieder, dass es auch nicht funktioniert. Also Pompidou und Brandt hat überhaupt nicht funktioniert. Die hatten sich nichts zu sagen, aber der Pompidou, nämlich, ich sag's mal salopp, sauer war auf Willy Brandt wegen dessen Ostpolitik. Und der Pompidou sagte, aber wir Franzosen sind doch diejenigen, die das besondere Verhältnis zu Sowjetunion und Russland haben. Und jetzt kommt der und jetzt ist der plötzlich wichtiger. So. Später gab es dann am Anfang zwischen Chirac und Schröder große, böse Streitigkeiten, die ja zur Verlängerung des EU-Gipfels von Nizza führte. 3 Tage länger mussten sie da tagen, bis sie die Streitigkeiten über die Zukunft der Erweiterung geklärt hatten. Nun, und dann hatten wir Sarkozy und, also Merkel und Chirac, das ging nicht wirklich, weil für Merkel war Chirac der Freund von Schröder, weil Schröder und Chirac waren ja später sehr, sehr eng. Und dann kam Sarkozy und Merkel, das ging gar nicht, weil der Sarkozy die Merkel absolut schrecklich fand und über sie die bösesten Witze machte. Und einmal hat sie es leider mitbekommen. Dann gab es zwischen Hollande und Merkel auch keine wirkliche Beziehung und es gab ja auch den kurzen Moment dann noch mit Macron und Merkel, da gab es auch keine wirkliche Beziehung. So, jetzt kommen wir zu Macron und Scholz. Es sind auf jeden Fall 2 sehr unterschiedliche Menschen, die sich persönlich aber sehr gut verstehen, und zwar auf dem Gebiet der Literatur. Unterhalten die sich stundenlang über die neuesten Bücher, die sie gelesen haben. Ich kenne niemanden, der mehr liest als Scholz, der dann auch den letzten Goncourt aus Frankreich gelesen hat und Macron darauf ansprechen kann. Aber Das Problem ist, dass Macron ein großartiger Kommunikator ist, der sich in die Sorbonne stellt und 2 Stunden redet über Europa und weiß der Teufel was.
Könnte man sich von Scholz nicht vorstellen.
Das könnte man sich von Scholz nicht vorstellen, auch nicht in dieser Grandezza, diese Frage, wie man redet und was man alles anspricht. Und Scholz ist einer, der sich das alles ganz genau anhört und dann aber sagt, ja gut, das klingt alles gut, aber was bedeutet es? Und ich habe mit Scholz auch häufiger über diese Thematik sprechen können. Und Scholz sagte mir mal, wissen Sie, wenn ich die Sorbonne-Rede höre, da sind schon einige Fehler drin. Aber na gut, sie hat er dann auch schon korrigiert. Und da sage ich, ja, aber warum haben Sie ihm denn dann nie geantwortet? Und dann sagte Scholz, ja, naja, wissen Sie, aber ich habe ja mal eine Rede in der Humboldt-Universität gehalten, habe ich gesagt, da war aber auch ein Fehler drin. Und das Interessante war, dass er dann sagte, ja, das haben mir meine Leute reingeschrieben.
So, was sind es ging Fehler? Da, das muss man vielleicht noch erklären, es ging da um den ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, um das Vetorecht genau. Der Franzosen, und Scholz hat da gefordert, das solle europäisiert werden, dieser Sitz. Das ist natürlich für jemanden, der sich ein wenig mit Frankreich auskennt, ein absolutes No-Go. Sie schreiben dann auch in Ihrem Buch, das habe Sie zum Nachdenken gebracht, auch über die Bedeutung von Ratgebern bei Politikern. Da habe ich mich allerdings gefragt, nachdenklich, ist das nicht ein bisschen zu wenig? Ist das nicht eigentlich eine totale Katastrophe gewesen? Ich meine, dieser Olaf Scholz, das war im September 2021, glaube ich. Also da war er noch Finanzminister, war aber vorher jahrelang Kulturbevollmächtigter für die deutsch-französischen Beziehungen, hat an vielen deutsch-französischen Gipfeln teilgenommen etc. Und dann bringt der sowas in der Humboldt-Rede. Das darf doch eigentlich nicht passieren, oder?
Nein, sowas darf natürlich überhaupt nicht passieren. Aber noch viel schlimmer ist natürlich der Text, den AKK seinerzeit, damals war die noch Generalsekretärin der CDU, in der Welt am Sonntag veröffentlicht hat, als Antwort auf die Rede von Macron. Und da waren nur Dummheiten drin. Also da war die Geschichte auch mit dem Sicherheitsrat. Da muss man eins wissen, die EU ist nicht keine souveräne Nation. Sie ist nicht Mitglied in der UNO. Man kann ihr also gar keinen Sitz im Sicherheitsrat übertragen. Aber wenn man dann überlegt, der Sitz im Sicherheitsrat mit Vetorecht ist ein Privileg einer Siegermacht des Zweiten Weltkriegs. Und da soll man das jetzt den Verlierern mit übergeben? Furchtbare Vorstellung. Aber bei AKK kam dann noch dazu, man solle den Parlamentssitz des Europäischen Parlaments in Straßburg doch einfach mal einsparen. Das sei doch billiger, wenn man das alles in Brüssel macht, dann müssten wir nicht mehr hinfahren. Das steht in den römischen Verträgen drin. Das ist etwas ganz Wesentliches für die Franzosen. Natürlich hat Frau Le Pen sofort angefangen. Die Deutschen wollen natürlich da wegnehmen. Und der französische Außenminister hat natürlich auch entsprechend reagiert. Und da frage ich mir manchmal, wissen wir häufig nicht Bescheid, wie sensibel wir mal umgehen müssen mit gewissen Dingen. Also das ist etwas, wo es wirklich der Politiker wissen muss, es geht nicht, aber der Berater erst recht wissen muss, dass das nicht in so eine Rede reingehört.
Und haben Sie eine Antwort darauf, warum die Berater, das können ja nun im Grunde keine schlechten Berater sein, wenn sie den deutschen Finanzminister beraten, warum die auf so eine Idee kommen? Ich meine, braucht man ja nicht viel Literaturrecherche für, um zu wissen, dass das Quatsch ist.
Nein, aber ich glaube, das fängt da an, dass der Genscher schon derjenige gewesen ist, der sagte, die Deutschen müssen eigentlich einen festen Sitz im Sicherheitsrat haben. Und hat mir selber mal gesagt, der Shevardnadze hat zu mir gesagt, das wäre doch ganz gut, wenn ihr da auch wärt. Und dann hat der Dumas mir gesagt, ich unterstütze das auch, wenn das so ist. So, und jetzt haben immer wieder die Außenminister alle immer wieder dieses Stückchen, es wäre doch schön, wenn wir auch im Sicherheitsrat sind. Da haben die dann nicht weitergedacht, weil die gesagt haben, gut, also wenn wir drin sind, die Franzosen, vielleicht können wir das europäisieren oder so weiter und so fort. Der damalige deutsche Botschafter in Washington, Wolfgang Ischinger, der hat mir mal die Geschichte erzählt, dass er wieder vom Auswärtigen Amt gebeten wurde, doch mal zu gucken, wie das mit einem Sitz für die Deutschen im Sicherheitsrat wäre. Und dann ist er zu Condoleezza Rice gegangen, der Sicherheitsberaterin des Präsidenten, und hat gesagt, übrigens, was halten Sie denn davon? Er sagt so, naja, also China hat einen, die Sowjetunion hat einen oder Russland hat einen und wir haben einen, okay. Europa hat schon mal zwei mit England und Frankreich. Und dann gibt es noch ein paar nicht ständige Mitglieder, das sind jetzt gerade die Polen und die Deutschen. Sagt sie, glauben Sie, dass der amerikanische Senat das versteht? Hat Ischinger gesagt, ich habe daraufhin gesagt, sprechen wir von was anderem. Und das zeigt einfach auch, wie unsensibel deutsche Außenminister sein können.
Haken auch wir mal in dieser Diskussion das Thema Ständiger Sicherheitsrat ab. Schauen wir nochmal auf die deutsch-französische Zusammenarbeit, diese symbolischen Gesten, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Die Kommunikation in der Sprache des anderen gehört dazu. Aber es gehört irgendwie auch dazu, der ständige Versuch, neue Formate der Zusammenarbeit zu finden. Dabei steht ja im Élysée-Vertrag eigentlich schon alles drin. Da wird ein verbindlicher Konsultationsmechanismus schriftlich vereinbart in diesem Vertrag. Aber das reichte dann irgendwann nicht mehr. Vor ein paar Jahren hoch im Kurs war das Thema Ministeraustausch. Christine Lagarde hat als Finanzministerin an einem Treffen des Bundeskabinetts in Berlin teilgenommen. Und ich glaube, Schäuble war dann tatsächlich einige Monate später auch im Ministerrat im Élysée. Das wurde dann damals als große Innovation gefeiert, einmal ausprobiert. Danach, zumindest hatte ich den Eindruck, nie wieder was von gehört. Herr Wickert, Sie sind mit vielen Politikern in Frankreich befreundet, soweit man das als Journalist überhaupt sein kann natürlich. Kennen die französische Politik wie kein zweiter Deutscher. Was erlebt so ein deutscher Minister bei einer französischen Kabinettssitzung? Ist das ein Kulturschock? Läuft das da anders als in Bonn bzw. in Berlin?
Es läuft sicher sehr anders. Das fängt damit an, dass der Präsident der Kabinettssitzung vorsitzt. Und dass man da an so einem großen Tisch sitzt, der ganz vornehm eingerichtet ist. Ich habe das mal gesehen, weil ich als Korrespondent in Paris einen Bericht über das Élysée gemacht habe und den Kabinettssaal. Und da kommen die Diener mit Linealen, damit bitteschön die Distanz zwischen einem Sitz zum anderen auf den Zentimeter genau stimmt. Und dann ist das Ganze sehr hierarchisiert. Also, die Minister sind alle in dem Saal und dann kommt der, vielleicht sitzen sie auch schon, dann kommt der Präsident, müssen erstmal alle aufstehen. Also es ist schon eine sehr hierarchische Geschichte und dann wird das Wort verteilt von dem Präsidenten. Also es ist schon ganz anders, als das bei uns der Fall ist. Bei uns gehen die Kabinettssitzungen ja häufig sehr schnell, weil das meiste vorweg schon besprochen worden ist. Und dann geht es nur noch darum, jetzt stimmen wir das ab, jetzt stimmen wir das ab. Und hier im französischen Kabinett ist dann, wer bekommt das Wort erteilt.
Das heißt gar nicht so schlecht, die Idee eigentlich, da mal deutsche Minister reingucken zu lassen, um ein bisschen mehr zu erfahren über die französischen Befindlichkeiten.
Ja, aber wissen Sie, was ich ja interessant finde, dieser Austausch von Ministern, das gibt es immer wieder mal, das ist so eine, ja, ich würde mal sagen, eine spielerische Geschichte. Was viel wichtiger ist, dass es ja inzwischen Beamtenaustausche gibt, also zum Beispiel seit langem Zeit, das hatte der Genscher noch eingeführt, wenn deutsche Diplomaten für ein Jahr an den Quai d'Orsay, also an das französische Außenministerium, geschickt und umgekehrt. Und ich glaube, ein französischer Diplomat, der mal ein Jahr lang im Auswärtigen Amt gearbeitet hat, der versteht natürlich unglaublich viel mehr über Deutschland als einer, der nur Deutsch studiert hat. Und das gibt es in anderen Ministerien auch. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die wirklich wichtig sind.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber, über diesen Austausch. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch über andere Formate, erklären uns da den sogenannten Blaesheim-Prozess, also Gespräche zwischen Kanzler und Präsident unter vier Augen, in sehr persönlicher Atmosphäre. Eigentlich, so liest man das im Internet, eingeführt unter dem Kanzler Schröder und Präsident Chirac, aber die Idee, das legen Sie in Ihrem Buch ja sehr genau da ist eigentlich unter Giscard d'Estaing und Schmidt entstanden. Das war das eigentliche Gründungsduo für dieses Blaesheim-Format. Unter dem aktuellen Kanzler Scholz ist jetzt die Seminar- oder ja, soll ich eher sagen Workshop-Idee dazugekommen, Regierungskonsultationen zu speziellen Themen dann mit Vorträgen von Fachleuten. Ich glaube, da ging es zuletzt um KI. Ist das Problem in den deutsch-französischen Beziehungen wirklich das Format, in dem deutsche und französische Politiker zusammenkommen? Oder liegt das Problem eher an den handelnden Personen, dass die es vielleicht nicht mehr schaffen, diese Beziehungen mit Leben zu füllen?
Naja, das liegt A an den Personen, aber man hat das Format ja geändert, und zwar mit dem Gipfel, der in Hamburg stattgefunden hat vor einem Jahr im Herbst. Er hat mal gesagt, wir machen jetzt nicht mehr Regierungskonsultationen, alle, die ganzen Regierungen treffen sich, sondern es kommen nur diejenigen, die irgendetwas zu sagen haben, die einen Arbeitsauftrag haben. Und das erleichtert schon allein solch ein Treffen, dass da nicht jeder dabei ist, der auch der dabei ist, der sich fürchterlich langweilt, weil er nichts zu tun hat, sondern das ist etwas, wo man gesagt hat, wir müssen das leichter machen. Und wenn man in Meseberg zum Beispiel, dem Regierungsgästehaus, Schloss, wenn man da dann mal sagt, lass uns doch mal ein Seminar machen über KI oder sowas, ist das eine vernünftige Geschichte.
Herr Wickert, in Ihrem Buch Salut les amis erwähnen Sie mehrfach Ihren Freund Claude Martin. Claude Martin, muss man wissen, war 8 Jahre lang, also sehr lange, französischer Botschafter in Deutschland, unter anderem in der Zeit, als die Botschaft von Bonn nach Berlin gezogen ist. Claude Martin hat unlängst...
Nein, er ist in Berlin, er war nicht in Bonn. Er hat gesagt, ich gehe erst nach Deutschland als Botschafter, wenn Berlin Hauptstadt wird. Vorher will ich nicht in Bonn sein.
Okay, dann korrigieren wir das oder korrigiere ich mich da an dieser Stelle. Claude Martin hat aber unlängst ein Buch selber geschrieben über die deutsch-französischen Beziehungen. Da kritisiert er, dass viele Institutionen der Freundschaft inhaltsleer, so schreibt er, geworden seien. Der Führung des Jugendwerkes, des deutsch-französischen Jugendwerkes, sei es seinerzeit, so schreibt er, mehr um die Fahrer und Büros gegangen als um die Völkerverständigung. Die deutsch-französische Brigade habe von Beginn an mehr der Dekoration gedient als der Sicherheitspolitik. Sie selbst ergänzen da in ihrem Buch, dass sich Deutschland und Frankreich sogar über die Qualität des Toilettenpapiers für die Soldaten gestritten haben. Und zu den 28 deutsch-französischen Ministerräten, die Claude Martin besucht hat oder an denen er teilgenommen hat als Botschafter, fällt ihm die Beschreibung völlige inhaltliche Leere hinter der Fassade ein. Martin ist mittlerweile so frustriert von Deutschland unter den deutsch-französischen Beziehungen, so genau kann ich das dem Buch nicht entnehmen. Und Sie schreiben das dann auch selbst in Ihrem Buch, dass er zwar mit Ihnen am Tag vor der Unterzeichnung des Aachener Vertrages in Aachen essen gegangen ist, aber die Unterzeichnung dann dieses Vertrages zwischen Merkel und Macron geschwänzt hat. Da ist er gar nicht hingegangen. Was ist das eigentlich für ein Signal? Das ist ja Ihr Freund, der hat Ihnen das erklärt. Muss man diese symbolischen Akte mittlerweile boykottieren zwischen Deutschland und Frankreich, damit die Politiker sehen, dass es nicht mehr rund läuft?
Naja, das war zu einer Zeit, als er einfach gemerkt hat, viele Dinge, die er wichtig fand, dass die nicht mehr stattfanden. Und das war ja tatsächlich eine Zeit, in der solche Gipfeltreffen der Regierungen nur noch so Formen waren. Und das hat sich ja geändert mit Scholz, dass er gesagt hat, wir machen das jetzt neu, wir machen daraus jetzt Arbeitssitzungen. Mhm. Wobei man sagen muss, Macron ist ja derjenige, der den Aachener Vertrag unbedingt haben wollte. Er wollte ihn eigentlich ja schon ein Jahr vorher haben. Das hat aber deswegen nicht geklappt, weil die Koalitionsgespräche in Deutschland so lange gedauert haben, bis man erstmal wieder eine Regierung hatte, die diesen Vertrag dann auch ausarbeitet hat. Und ich glaube, dass dieser Vertrag auch mehr so ein, naja, eine schöne Geste gewesen ist. Wissen, da werden so ein paar Sachen gemacht, indem man sagt, wir müssen einen Bürgerfonds gründen, wo wir so Bürgerinitiativen finanzieren. Und dann sagt man, da sollen jedes Jahr 5 Millionen reinkommen. Naja, es kommt die Hälfte davon rein. Das heißt, man zieht es dann doch nicht durch. Aber es gibt so eine ganze Reihe von Dingen, wo man sich fragt, wie absurd ist es, wenn wir eine deutsch-französische Freundschaft haben, aber jemand, der in Lothringen arbeitet und dort, sagen wir mal, den Führerschein für einen Gabelstapler hat, der wird jetzt in Saarbrücken von jemand eingestellt, von einer Firma. Und jetzt soll er da den Gabelstapler fahren. Und dann heißt es ja, Moment, da muss er jetzt den neuen Führerschein machen. Ja, aber er hat ihn doch aus Frankreich. Ja, der gilt hier nicht. Diese irrsinnigen bürokratischen Geschichten muss man viel mehr abbauen. Das will man abbauen. Aber solchen Schwachsinn gibt es immer noch.
Kurze Nachfrage noch zum Aachener Vertrag. Sie sagen, das Ding ist eher für die Galerie, wenn ich das jetzt mal ein bisschen zuspitze. Aber ist dieses Beistandsversprechen nicht ein politischer Punkt, den man sich etwas näher anschauen muss?
Ja, die Frage nur, wie? Ich glaube, dass wir mit solchen Verträgen nicht sehr viel erreichen. Sie haben ja die deutsch-französische Brigade gerade erwähnt. Die ist ja noch nie irgendwo eingesetzt worden. Das ist wirklich etwas, wo man sagt, aha, wenn wir jetzt aber überlegen, wir wollen gemeinsame Panzer bauen, wir wollen gemeinsame Flugzeuge oder Flugabsicherungen bauen, dann dauert das ewig, bis wir dazu kommen, weil die Industrien sich gegenseitig bekämpfen. Weil die denken jetzt, habe die bessere Kanone und ich habe das bessere Flugzeug. Und dann will man nicht mit dem anderen zusammenarbeiten. Da sieht man einfach, wie fern große Bereiche noch voneinander sind.
Sie haben gerade schon mal angedeutet, erwähnt das Thema Beamtenaustausch zwischen dem Außenministerium in Berlin und dem Quai d'Orsay in Paris. Das existiert tatsächlich ja seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube auch zwischen anderen Ministerien ist das mittlerweile Standard. Nach einem dieser Élysée-Vertragsjubiläen, da wurde damals ein sehr junger Deutscher, Christoph Gottschalk heißt er, zum Deutschlandberater des damaligen Premierministers Jean-Pierre Raffarin ernannt. Als erster Deutscher im engsten Beraterstab eines französischen Premierministers mit eigenem Büro in Matignon. Ich habe Christoph Gottschalk damals mit ihm gesprochen, ein Interview geführt und zu seinen Maßnahmen, damit die Franzosen die Deutschen besser verstehen lernen, gehörte der Vorschlag, einen Kinobesuch zu unternehmen. Das ganze Kabinett hat sich dann Lola Rent angeschaut, das lief damals in Paris. Ich finde jetzt die Idee nicht schlecht, Herr Wickert, aber zeigt diese Geschichte nicht auch, dass die diese Verständigungsübungen mittlerweile eine, ja, wie soll ich sagen, fast schon tragikomische Komponente haben?
Ich glaube, dass das gar nicht schlecht ist, sowas. Es hat ja umgekehrt auch eine junge Französin, Brigitte Sauzet, gegeben, die ursprünglich die Übersetzerin von Mitterrand gewesen ist, die dann im Kanzleramt bei Schröder als Beraterin eine Zeit lang saß und dem dann mal sagte, man müsste vielleicht das so oder so machen. Ich glaube, wir haben ein großes Problem, dass wir die Kulturen miteinander nicht wirklich kennen und dass wir auch Schwierigkeiten haben in der Kommunikation, selbst wenn wir Deutsch und Französisch beherrschen, dass wir aber nicht wissen, wie müssen wir mit dem anderen umgehen. Ich zitiere in meinem Buch ja ein Gespräch, das ich mit Schäuble und dem französischen Finanzminister Sapin geführt habe. Da geht es um die Frage der Kommunikation. Also der Deutsche, der sagt ja oder nein, wenn er ja meint und wenn er nein meint. Der Franzose, der sagt das nicht so. Also ich bringe das kleine Beispiel. Wenn ein Deutscher einen Franzosen zum Wochenende einladen will, sagt, komm doch auf mein Wochenendhaus. Und dann sagt der Franzose, c'est compliqué, c'est difficile. Dann sagt der Deutsche, ja wie, was ist das Problem, das beseitigen wir. Der will ja nicht, der will mit dem, c'est compliqué, c'est difficile, wieder sagen, ich will nicht. Nein, aber das drückt er nicht aus. Und dann sage ich zu Sapin, hat der Schäuble denn immer ja, nein gesagt? Ja, der hat immer ja, nein gesagt. Und, ja, und sie, ach, sagt er, wissen Sie, ich habe ein bisschen immer blumig drumherum geredet und lachte dabei. Aber das ist eben so, dass man auch verstehen muss, wie man kommuniziert. Es gibt eine Geschichte, die ich selber mal gehört habe. Ein deutsches Unternehmen kauft ein französisches Unternehmen auf und will das jetzt sanieren und will da jetzt durchregieren. Und dann sagen die, pass auf, wir müssen jetzt mal ganz schnell noch im Sommer hier ein Arbeitstreffen machen. Also wir machen das, sagt der Deutsche, wir machen das am 15. August, alles klar. Die Franzosen, das ist difficile, c'est compliqué. Die Deutschen setzen aber durch, dass der 15. August stattfindet. Sie wissen aber leider nicht, die Deutschen, dass der 15. August der heiligste Tag in Frankreich überhaupt ist, weil das nämlich die Maria Himmelfahrt ist. Maria ist Schutzpatronin von Frankreich. Und am 15. August kriegen sie in Frankreich kaum noch eine Baguette, weil alle zumachen. Sogar Restaurants zum Teil zumachen. Und das ist natürlich furchtbar, wenn jetzt eine deutsche Firma kommt und sagt, da tagen sie aber. Dann wurde getagt. Und dann jetzt kommen die Franzosen und werfen kleine Papierflüche so durch den Raum und zeigen einfach, dass die Missachtung gegenüber diesen Deutschen, die da auftreten wie die Fürsten.
Sie haben gerade ein super Stichwort genannt, nämlich das Thema die Sprache des anderen, des Nachbarn sprechen. Nun wird seit mindestens 20 Jahren werden die sinkenden Deutschlernerzahlen in Frankreich genauso beklagt von der Regierung wie die sinkenden Französischlernerzahlen in Deutschland. Viele Deutschlehrerstellen an Schulen in Frankreich sind heute unbesetzt. Die germanistischen Seminare an den französischen Universitäten sind zum Teil völlig ausgedünnt. Sie erwähnen in Ihrem Buch die jüngste Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich. Und im Quai d'Orsay hat man durchaus Schwierigkeiten, geeignete Diplomaten für Deutschland-Dossiers zu finden. Das kann ich bestätigen. Wie ließe sich denn dagegen steuern?
Es gab in Frankreich ja mal eine Kultusministerin, die Bevorzugung der deutschen Sprache abschaffen wollte und es auch getan hat. Erst dann, als dann, ich glaube, Hollande Präsident wurde, wurde das wieder geändert. Ich habe mit dem französischen
Ich glaube, das wurde unter Hollande erstmal eingeführt. Das war doch Najat Vallaud-Belkacem, die diesen Kampf gegen diese Europaschulen geführt hat oder Europaklassen.
Genau, so war das. Also Macron hat das dann wieder eingeführt. Der französische Botschafter François Delattre erzählte mir mal, dass es ein Problem in Deutschland gibt, dass es in verschiedenen Bundesländern verschiedene Bestimmungen über die sogenannte zweite Fremdsprache gibt. Und das führt manchmal dazu, dass das nicht festgelegt wird und dann fällt Französisch schon mal raus, weil natürlich Englisch immer die erste ist. Und man muss also auch bei uns wahrscheinlich erstmal gucken, dass wir in unseren Bildungsvorgaben sagen, wir müssen Frankreich, die französische Sprache, einfach auch in den Bildungsanforderungen, dass wir das da unterstützen. Und da gibt es meines Erachtens zu wenig politische Unterstützung. Das Zweite ist, man muss viel machen, um ein Interesse an Frankreich und dadurch natürlich an der Sprache zu wecken. Und dann gibt es sicherlich das deutsch-französische Jugendwerk, da ist Claude Martin etwas sehr ungerecht, das wirklich ganz hervorragende Arbeit leistet und die übrigens etwas sehr Interessantes jetzt eingeführt haben seit ein, zwei Jahren, nämlich nennen das Generation Europe, Generation Europa. Es werden jedes Jahr 25 sehr qualifizierte junge Leute, die schon am Anfang ihres Berufslebens stehen, ausgewählt und die werden immer wieder zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen, damit die ein Netzwerk binden. Und das finde ich natürlich sehr klug, denn dieses Netzwerk wird ja wachsen. Und wenn sie in 10 Jahren irgendwo sind oder in 20 Jahren sind, dann sind sie vielleicht bei Posten, wo sie mehr bewirken können. Oder ich habe auch erwähnt, die Akademie de Berlin versucht eben in der Kultur Verbindungen herzustellen. Die Akademie de Berlin vergibt zum Beispiel Stipendien und sucht da nicht nach Leuten, die irgendwo eine Promotion befördert haben wollen, sondern wo wir sagen, das bringt etwas. Also zum Beispiel war 2 Jahre lang eine französische junge Regisseurin, Regieassistentin bei Thomas Ostermeier von der Schaubühne. Mhm. Glaube ich, der interessantesten deutschen Theater und einer der interessantesten deutschen Regisseure, der übrigens in Frankreich auch sehr viel macht. Und wenn eine junge Regisseurin 2 Jahre an einem deutschen Theater bei solch einem Regisseur arbeitet, die wird in der Zukunft in Frankreich ein ganz anderes Theaterbewusstsein haben und wahrscheinlich auch andere Stücke nehmen und sozusagen die Kulturen besser befördern. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel mehr machen.
Sie haben jetzt gerade das Deutschlandbild der Franzosen oder das Frankreichbild der Deutschen angesprochen. In Ihrem Buch zitieren Sie unter anderem ja auch einen Abgeordneten der Macron-Partei mit den Worten, der Minderwertigkeitskomplex steckt in der kollektiven Psyche, bezogen auf die Franzosen und ihr Verhältnis zu Deutschland. Ist das tatsächlich heute noch der Fall in Frankreich? Gibt es diese alte Angst vor der Stärke Deutschlands und dem eigenen Niedergang wirklich immer noch bei einem Deutschland, wo, ich sage es mal zugespitzt, die Brücken kollabieren und man froh sein muss, wenn die Bahn überhaupt noch kommt?
Ja, die Bahn in Frankreich kommt auch nicht so häufig. Aber dieses Zitat ist ja kein altes Zitat. Das Zitat ist ja gerade ein Jahr alt. Und ein französischer Freund, dem ich dieses Buch geschickt habe, der rief mich an und sagte, weißt du, was das Problem der Franzosen mit den Deutschen ist? Diese Angst des Minderwertigkeitsgefühls, sagt er. Und weißt du, das ist etwas, was im Quai d'Orsay vorhanden ist. Und das ist in der französischen Wirtschaft vorhanden. Und dieser Mann ist ein ehemaliger französischer Botschafter, der mir das sagte, der fließend Deutsch spricht und deswegen das Buch auch gelesen hat. Und der genau eben das wieder ausdrückt, diese Angst vor der deutschen Stärke. Jetzt ist doch Thierry Breton, ich würde mal sagen, geschasst worden in Brüssel als Kommissar und hat vor wenigen Tagen ein großes Interview im Figaro gegeben, wo er sagt, und jetzt werden die Deutschen Europa in die Hände kriegen, weil er nicht mehr da ist quasi, aber weil jetzt die Kommissionspräsidentin bestimmt, wer da hinkommt und so weiter. Also diese Angst wird immer wieder geschürt.
Und die Deutschen denken genau das Gleiche in irgendeiner Art und Weise. Die sagen, wenn man mit einem französischen Unternehmen zusammenarbeitet, dann wird man von dem nachher geschluckt und dann bleibt von dem Deutschen nichts mehr übrig, verweisen dann gerne auf die Fusion von Höchst, glaube ich, zum Beispiel mit Rhône Poulenc. Das wurde dann Aventis und Aventis war dann deutsch-französischer Konzern. Mittlerweile ist es nur noch Sanofi, wenn ich das richtig im Blick habe und das Deutsche spielt da keine Rolle mehr. Bei Airbus gibt es ähnliche Vorwürfe. Also auf deutscher Seite gibt es auch die Angst, wenn man mit den Franzosen zusammenarbeitet, dann wird man überrollt.
Naja, das sind so die Ängste, die in der Wirtschaft vorhanden sind. Ich glaube, da muss man einfach wissen, wie man zu Rande kommt und wie man etwas hinführt. Also wenn ich mir die Entwicklung von Airbus angucke. Erstmal gibt es Airbus nur, weil die Franzosen das wollten und die Deutschen damals das gar nicht wollten. Der damalige Außenminister Gerhard Schröder hieß er, aber es war ein anderer Gerhard Schröder.
Von der CDU
auch noch. Der hat gesagt, warum sollen wir da mit den Franzosen zusammen eine Flugzeugfabrik bauen? Wir kaufen das in Amerika bei Boeing, das gibt's doch genug und Lockheed oder was auch immer. Also die Franzosen haben uns dahin getrieben, dass wir es machen. Das Gleiche gilt ja auch für die europäische Weltraumfahrt. Die Franzosen sind diejenigen, die angefangen haben mit Raketen in der Sahara, als sie da noch sozusagen den Zugang hatten. Und die gesagt haben, Europa muss das machen. Und haben die Deutschen wieder gesagt, muss das wirklich sein? Die wollten da gar nicht mitmachen. Das Problem ist sicherlich immer, dass die Franzosen große Ideen haben. Das gefällt uns dann gar nicht, weil wir dann sagen, ja, Moment, dann schlucken die uns. Aber es ist ja international so, die Deutschen schlucken etwas oder die Amerikaner oder die Franzosen oder die Briten schlucken etwas. Das gibt's immer.
Welche Rolle spielt heute eigentlich noch die Deutschlandfeindlichkeit für die deutsch-französischen Beziehungen? Sie erwähnen ja in Ihrem Buch den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon und sein Pamphlet Der Bismarck-Hering heißt dieses Buch Deutsches Gift, auch sehr bekannt in Frankreich durchaus. Ist das tatsächlich noch ein weit verbreitetes Gefühl, diese Deutschfeindlichkeit? Marine Le Pen bedient die ja auch immer ganz gerne.
Also ich würde mal sagen, es ist nicht spürbar. Das Interessante ist ja, dass Macron 2017 einen Wahlkampf gemacht hat, in dem er ganz bewusst auf die Freundschaft mit Deutschland hingewiesen hat, wo er gesagt hat, Frankreich muss seine Hausarbeiten in Europa machen und zusammen mit Deutschland Europa freuen. Er hatte natürlich bei den anderen Kandidaten die deutsche Feindlichkeit die macht nichts aus bei Wahlkämpfen, würde ich sagen. Und wenn ich mit Franzosen rede, ich bin ja viel in Frankreich, wenn ich dort mit meinen französischen Nachbarn rede, das ist einfach, als wenn wir einfach ein Volk sind. Es gibt selbst diejenigen, die, ich würde mal sagen, in der Geschichte zu denjenigen gehören, die besonders gelitten haben unter den Deutschen, unter den Nazis, wie die Glasfels zum Beispiel, dass die überhaupt keine Feindschaft spüren gegenüber Deutschland. Die Glasfels, die interessanterweise ja auch gesagt haben, mit Frau Le Pen kann man arbeiten, die ist keine Antisemitin.
Das ist im Gegensatz zu den Linken oder zu den extremen Linken, ne?
Ja, ja, also das ist etwas, was Mélenchon, glaube ich, ganz bewusst befeuert, der jetzt gesagt haben, am 8. Oktober sollen alle, wo sie können, Palästinenserfahnen raushängen. Also der das ganz bewusst befeuert, weil er wahrscheinlich die Stimmen der jungen Franzosen haben, die einen Migrationshintergrund haben.
Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch kurz über das Thema Elite sprechen. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch den Lebenslauf unter anderem von Emmanuel Macron, Sohn eines Ärzte-Ehepaars aus der Provinz. Dann geht er auf das Elite-Lycée Henri IV in Paris. Ein Mensch, der in seiner Jugend von Texten und Worten lebte, schreiben Sie, und dann zitieren Sie aus seinem Wahlkampfbuch, war es, glaube ich. Ich zitiere jetzt auch: Bei Colette habe ich gelernt, was eine Katze ist oder eine Blume, und bei Giono den kalten Wind der Provence und die Wirklichkeit der Charaktere. Zitat Ende. Macron, so schreiben Sie, nahm die Wirklichkeit nicht über Erleben wahr, sondern im Umweg über die literarische Beschreibung. Auch Ihre Beschreibung von anderen französischen Politikern, Sie haben gerade ja Michel Sapin zum Beispiel erwähnt, legen eine, ja, wie soll ich da sagen, gewisse Entrücktheit vom Alltag der einfachen Franzosen nahe. Wie stark ist die herrschende politische Klasse? Also wenn wir jetzt von Ministern, Regierungschefs, vom Präsidenten sprechen, aus Ihrer Sicht abgekoppelt von der einfachen französischen Bevölkerung? Und ist das ein größeres Problem als in Deutschland?
Das ist ein völlig anderes Problem, weil dieses Problem haben wir in der Form nicht. Und in Frankreich kommt die Elite aus ein paar wichtigen Schulen, Sciences Po oder ENA. Macron hat die ENA ja jetzt abgeschafft, was richtig gewesen ist, dass er es gemacht hat. Aber er selbst ist über die ENA gekommen, wie auch Chirac oder wie Giscard. Wenn er nach einem Minister sucht, dann guckt er, ach, wer war bei mir in meinem Jahrgang in der ENA oder sowas. Man zieht sozusagen aus den Schulen, in denen man selber war, seine politischen Freunde oder seine, weil man sagt, denen kann ich ja vertrauen. Und natürlich haben die keine Ahnung, was mit dem Volk passiert. Nehmen wir mal, wie ist es eigentlich zu den Gelbwesten in Frankreich gekommen? Emmanuel Philippe ist Minister, Premierminister unter Macron und sagt, wir müssen etwas gegen die vielen Verkehrstoten tun. Also das ist wirklich wahr. In Frankreich gibt es die meisten Verkehrstoten in Europa auf 1000 gezählt. Also sagt er, auf den Landstraßen ist das hauptsächlich. Also man muss jetzt die Geschwindigkeit von 100 auf 80 senken. So, er hat natürlich nicht daran gedacht, dass in Frankreich sehr viele Leute 30 Kilometer morgens fahren müssen von ihrem Dorf bis zum nächsten Arbeitsplatz.
Und Macron war dagegen.
Macron war dagegen. Aber er hat es durchkommen lassen. So, und jetzt kommt aber Edouard Philippe und sagt, wir müssen aber auch etwas für die Grünen tun. Also wir müssen die ein bisschen unterstützen. Dann machen wir das doch so, wir machen Diesel ab Januar 6 Centime teurer. Jetzt müssen diejenigen, die langsamer fahren müssen, auch noch mehr fürs Benzin zahlen. Da ist plötzlich den Leuten der Kragen geplatzt. Dabei ist es eine Volksbewegung, die plötzlich losging. Es waren ja keine Organisationen, die dahinter standen, sondern eine Volksbewegung, weil die gemerkt haben, die da oben kapieren überhaupt gar nichts, was uns angeht. Und das gibt es immer wieder in ganz vielen Fällen. Ich würde mal behaupten, dass sogar die Auflösung des Parlaments durch Macron damit zu tun hat, dass er nicht weiß, was im Lande vorgeht, dass er geglaubt hat, die würden ihm tatsächlich jetzt wieder die Mehrheit geben. Er hat das ja mit niemandem im Kabinett besprochen. Er hat mit seinem Vater 2 Monate vorher schon darüber gesprochen, aber mit keinem im Kabinett. Das Kabinett hat sie erst am Tag der Auflösung selbst erfahren. Er hat ein paar Kumpel, die er eben aus seinem, naja, seinem Umfeld da hat, mit denen er alles bespricht. Mit denen hat er gesagt, also heute löse ich auf. Und das hat damit zu tun, der weiß nicht, wie das Volk denkt, sondern er denkt, Mechanismen sind in der Geschichte so gewesen, der Präsident bekam immer wieder die Mehrheit, was nicht stimmt, aber häufig die Mehrheit wieder bekommen hat. So, und jetzt sitzt er da und muss Trübsal blasen, würde ich mal sagen.
Und ist das bei den Premierministern anders? Haben die mehr Kontakt zum Volk oder ist wirklich der letzte Premierminister, der so richtig Kontakt zum Volk hatte und aus einfachen Verhältnissen stammte, ist das tatsächlich noch 31 Jahre nach seinem Tod der Sozialist Pierre Bérégovoy?
Nein, das würde ich noch nicht mal sagen. Also gibt dann immer welche, die dann doch Bürgermeister, wie Castex zum Beispiel, Bürgermeister von einem kleinen Ort gewesen sind und dadurch Beziehungen natürlich haben, weil sie die ganze Zeit Bürgermeister waren. Bei Macron ist doch das Problem und bei vielen anderen, die haben nie Wahlkämpfe machen müssen. Macrons erster Wahlkampf war der um die Präsidentschaft. Der hat nie eine Gemeinde Posten haben müssen. Der ist nicht, noch nicht mal Abgeordneter gewesen in der Nationalversammlung. Dann war er kurze Zeit Minister, ja. Aber in dem Moment, in dem er da Minister bei Hollande ist, ist er schon völlig abgehoben.
Herr Wickert, Sie haben als Journalist seit den 70er Jahren über alle Präsidentenwahlkämpfe in Frankreich berichtet. Sie haben die großen Präsidenten persönlich erlebt, auch in sehr kleiner, vertrauter Runde. Präsidenten wie François Mitterrand, dem in einem großartigen Spielfilm, muss man sagen, ein denkwürdiger Satz in den Mund gelegt wird. Ich bin der letzte große Präsident, sagt er da. Nach mir kommen nur noch Finanzfachleute und Buchhalter.
Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables. J'ai faim.
Herr Wickert, auf dem Papier sind die Präsidenten heute noch so mächtig wie Mitterrand damals, nur die Amtszeit ist etwas kürzer. Der seine Präsidentschaft, ja, Mitterrand damals mit einem Verstaatlichungsprogramm begonnen hat. Er hatte dann Zugriff auf die Banque de France damals noch, also auf die Druckerpresse, der mit einer ultrageheimen Abhörspezialeinheit Journalisten und politische Gegner und Freunde und Schauspieler ausspionieren ließ und als das rauskam, noch nicht einmal zurücktreten musste. Das ist jetzt alles vorbei heute im Jahr 2024, also zumindest der Zugriff auf die Banque de France. Beim Abhören will ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wie viel Macht haben die Hausherren im Élysée-Palast eigentlich heute noch? Ist diese Funktion, ist diese Verfassung noch für das Jahr 2024 passend? Diese Machtfülle?
Ich glaube ja. Das betrifft nämlich Frankreich. Wir haben ein Regierungssystem, das uns entspricht. Und die Franzosen haben ein Regierungssystem, das den Franzosen entspricht. Und das hat de Gaulle seinerzeit ja sich ausgedacht und er hat seinem damaligen Premierminister Debré gesagt, schreibt die Verfassung, mais faites-la brève, machen Sie sie kurz. Was wollte er damit meinen? Da wird gesagt, wie viel Macht ich habe, aber es wird nicht ausgeführt, wo es die Einschränkungen gibt. Und wenn man sich das mal vorstellt, Der Präsident wird direkt vom Volk gewählt. Und das war, was de Gaulle schon sagte. Meine Kraft, die ich habe als Politiker, ist die, die das Volk mir gegeben hat. Und weil das Volk mich gewählt hat, kann ich den Willen des Volkes dann auch so oder so ausüben. Wenn wir jetzt die Situation haben, dass es im Parlament keine Mehrheit gibt, dann gelingt es trotzdem, dass der Präsident nach vielem Hin und Her gewurschtel, eine Regierung ernennt, die keine wahre Koalitionsregierung ist, sondern wo man sagt, na gut, wir werden da irgendwie uns durchwurschteln. Denn eine Regierung kann mit Dekreten regieren. Das heißt, die muss nicht immer Gesetze machen, sondern die macht dann Verfügungen, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Und die Macht des Präsidenten liegt darin, dass er in Frankreich alle wichtigen Positionen mitbesetzen kann. Dass er einfach sagt, der neue Leiter der Oper, das soll der Herr so und so werden. Der neue Leiter der Universität so und so, das soll der Herr so werden. Es ist unglaublich, welche Macht der Präsident hat in der Besetzung von Posten.
Wenn Sie sagen, die Verfassung, die passt eigentlich noch, ist das auch ein Plädoyer gegen ein Verhältniswahlrecht, was ja immer wieder als Lösung für die politischen Probleme im Land oder als nicht als die Lösung, aber als Mosaikstein einer Lösung für die Probleme im Land gesehen wird?
Ich glaube, dass ein Verhältniswahlrecht in Frankreich zu größeren schwierigen Regierungsbildungen führen würde, weil die Franzosen nicht geübt sind in Kompromissen. Das jetzige Wahlsystem, das sehr kompliziert ist, aber sehr spannend ist, nämlich mit zwei verschiedenen Wahlgängen. Die Franzosen sagen, beim ersten Wahlgang wählt man nach dem Herzen, im zweiten Wahlgang wählt man nach dem Portemonnaie. Und wir haben ja jetzt gesehen, bei der letzten Parlamentswahl, wie es doch dann zu Koalitionen gibt an jedem einzelnen Wahlkreis. Also dann wird abgemacht, pass auf, ich ziehe hier zurück, weil ich hier an dritter Stelle stehe, aber dafür zieht nebenan jemand zurück, damit mein Parteikandidat durchkommt. Und das hat ja dazu geführt, dass das Rassemblement National eben nicht die absolute Mehrheit bekommen hat.
Nun gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen Mitterrand und Macron heute oder zwischen den 80er Jahren, den 90er Jahren. Ich habe das gerade gesagt mit der Notenpresse, das war ja durchaus in Frankreich auch eine übliche Maßnahme, mit Inflation die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen. Das geht alles jetzt nicht mehr. In den 70er Jahren gab es in Frankreich tatsächlich zum letzten Mal einen ausgeglichenen Haushalt unter Giscard. Die Staatsschulden unter Macron sind noch einmal in die Höhe geschossen. Die Maastricht-Kriterien sind in sehr, sehr weiter Ferne in Frankreich. Und der deutsche Partner, muss man sagen, hat ja eigentlich auch kein Geld mehr und steht genauso vor einem Haufen struktureller Probleme. Sie haben gerade schon die Gelbwesten erwähnt, Herr Wickert. Haben Sie Angst vor dem großen Knall in Frankreich?
Nein, den habe ich eigentlich nicht. Also das müsste ja, der große Knall käme ja nur, wenn wirklich eine große Menge sagt, wir gehen jetzt auf die Straße und wir machen das. Dazu gibt es doch zu unterschiedliche Positionen. Also es gibt diejenigen, die Rassemblement National gewählt haben, weil sie nicht Mélenchon wählen wollten und weil sie nicht Macron wählen wollten. Und das ist das Komplizierte bei den, nein, das so und so und so. Wenn sie mit Franzosen reden, dann werden die ihnen lange erklären, warum sie wie wählen, aber warum wir das nicht verstehen können.
Und?
Also ich glaube nicht, dass es zu einer Revolution kommen wird, wenn Sie das meinen.
Herr Wickert, zum Abschluss, gibt es eigentlich Bereiche, wo Sie als Frankreich-Erklärer auch an Grenzen stoßen? Wenn wir zum Beispiel auf die Entwicklung der Hochschulen schauen in Frankreich, die Proteste an Sciences Po, haben wir gerade schon erwähnt, also Sciences Po als Elite-Hochschule, ENA, nach dem Terroranschlag der Hamas, überhaupt die heutige Hochschullandschaft in Frankreich oder die Entwicklungen in den Banlieues, haben Sie auch Zugang zu diesem Frankreich?
Naja, Zugang insofern, dass man sich damit beschäftigt. Aber wissen Sie, es gibt viele Dinge, die in Deutschland so kompliziert sind, dass ich es ja auch nicht verstehe. Also es betrifft nicht nur Frankreich, das betrifft die Deutschen auch.
Und zum Schluss die Frage, Sie haben gerade schon die Akademie de Berlin erwähnt. Da sind Sie ja als Sekretär perpetuell sozusagen die tragende Säule. Die wurde auch unter großer Unterstützung des französischen Botschafters und Ihnen gegründet. Es ist ein großes Leuchtturmprojekt. Was würden Sie sagen, welches deutsch-französische Projekt macht Ihnen gerade besonders Hoffnung für die Zukunft?
Ich finde wirklich am allerwichtigsten das deutsch-französische Jugendwerk, weil das lebt von der Hoffnung. Was ich bedauere, ist, dass es kein großes Projekt zwischen unseren Regierungen gibt. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und wenn der französische Präsident in seiner Sorbonne-Rede letztens gesagt hat, aus Arte müssen wir einen großen europäischen Sender machen, dann finde ich das ein wunderbares Projekt. Aber das Dumme ist, er handelt dann nicht danach. Er sagt dann nicht seiner Kulturministerin oder seinem Kulturminister, ja, jetzt setzt das mal durch, sondern er hat solche Ideen und aus den Ideen gibt es keine Handlung. Und das ist das Bedauerliche, dass zwischen den beiden politischen Blöcken dann nicht mehr sagt, kommt, Kinders, lasst uns doch etwas gemeinsam machen.
Herr Wickert, 60 Minuten Zeitreise durch die deutsch-französischen Beziehungen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses außergewöhnliche Gespräch. Besten Dank.
Hat mir Spaß gemacht.
Eine Stunde frankophil mit Ulrich Wickert. Wir hätten noch Themen für 5 weitere Stunden gehabt. Aber wir wollen an dieser Stelle auch an die Generation TikTok denken. Luise und Charles heißt ein neues Frankreich-Format mit Charles de Gaulle und meiner Tochter Luise. Es geht um Frankreich-Infos in 1 Minute 30 als Reel auf Insta. Auch in 90 Sekunden kann man viel über Frankreich erfahren. Schaut einfach mal rein. Heute geht es pünktlich zur Länderspielpause um das Thema Fußball. Frankophil, Reel, Avenir. Kurze Clips, großer Inhalt. Für Folge 69 dieses Podcastes geht der Dank an Landry Charrier für die wissenschaftliche Begleitung und die treue Förderung dieses Projektes durch das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.